Horoskop. Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Podcast-Folge unterhält sich Dr. Christoph Österreicher mit Dr. Christoph Domenik und Dr. Dominik Wiedemann über die chirurgische Therapie von Aneurysmen. Dieser Podcast ist der zweite Teil eines Gesprächs, das aus Zeitgründen auf zwei Folgen aufgeteilt wurde.
Jetzt haben wir ja einige Operationstechniken oder Möglichkeiten für die Sanierung ja schon genannt. Wenn wir jetzt beginnen mit der Aorta, die aus dem linken, der linken Herzkammer entspringt und uns auf die Reise nach distal begeben, dann können wir durchexerzieren, wann man was macht. Und du erklärst vielleicht einmal bitte, wie der chirurgische Zugang ausschaut entlang der Aorta oder des Aortenbogens bis zum Zwerchfell.
Also grundsätzlich alles, was den aufsteigenden Teil und den Aortenbogen bedingt, bedarf einer medialen Sternotomie als Zugang. Das ist unabdingbar. Dann gilt es eben, einen Herz-Lungen-Maschinen-Anschluss zu etablieren. Der ist wiederum in Abhängigkeit vom Aneurysma, schließt man diese Herz-Lungen-Maschinen an unterschiedlichen Stellen an. Sehr häufig wird dabei die Arteria subclavia verwendet, damit man den ganzen Aortenbogen und die Aszendenz frei von irgendwelchen Kanülen oder Materialien hat. An dieser Herz-Lungen-Maschine wird dann das Herz in einen sogenannten Kardioplegen-Arrest gestellt. Kardioplegelösung, das, wie der Name schon sagt, also Herzlähmung. Das ist eine Lösung, die ist hauptsächlich kaliumreich und kalt. Führt dazu, dass das Herz in der Diastole stehen bleibt. Das wird während dieser Operation immer wieder nachgegeben, sodass kein myokardialer Schaden entsteht. Es wird dann die Aorta eröffnet. Dabei geht man dann eben in einen Kreislaufstillstand. Während dieses Kreislaufstillstands wird eben nur das Hirn perfundiert. Üblicherweise geht man heutzutage, früher ist man bis auf 18 Grad runtergegangen, also richtig tiefe Temperaturen. Heutzutage mittlerweile mit den modernen Möglichkeiten der Hirnperfusion geht man meistens auf 26 bis 28 Grad. Dann wird der aneurysmatische Teil einmal distal ersetzt. Also man beginnt am äußersten Ende. Heißt, wenn dieses Aneurysma jetzt halt bis über den Aortenbogen hinausgeht, dann exzidiert man den gesamten Aortenbogen und beginnt mit einer Anastomose an der Aorta descendens, an der beginnenden. Sobald die anastomosiert ist, wird über einen Schenkel an dieser Prothese der Unterkörper wieder durchblutet und es werden dann in diesem Zustand die hirnversorgenden und armversorgenden Gefäße anastomosiert. In weiterer Folge kann dann der Kreislaufstillstand beendet werden, weil dann eben wieder der restliche Körper perfundiert ist. Die Prothese wird geklemmt und wird dann idealerweise mit der Aorta Aszendens anastomosiert. Bogenaneurysmen sind eher seltener zum Operieren, ist aber mit das Aufwendigste. Das, was der Klassiker ist, dass man einen reinen Aszendensersatz machen muss. Das heißt, alles, was im Bogen ist, bleibt stehen. Dennoch ist es technisch genau dasselbe. Man beginnt mit dem distalen Abschnitt in einem Kreislaufstillstand, macht da allerdings nur eine Anastomose, klemmt dann die Prothese und anastomosiert sie oberhalb der Koronarien. Das ist das, was am häufigsten durchgeführt wird. Sobald dieses Aneurysma bis unterhalb der Koronarien geht, muss man einen sogenannten Aortenwurzelersatz durchführen. Das heißt, es werden die Koronarien aus der Aortenwurzel exzidiert, mobilisiert und eine Prothese auf Klappenebene eingenäht und die Koronarien wieder in diese Prothese reinseriert. Das nennt sich eine sogenannte David-Operation, benannt nach Darren David. Das ist eine klappenhaltende Technik, die man anwenden kann, zum einen, wenn die Herzklappe in Ordnung ist, aber das Aneurysma bis zur Wurzel runterreicht, oder aber wenn die Herzklappe undicht ist, aber diese Undichtheit aufgrund der Erweiterung der Aortenwurzel bedingt ist. Wenn die Herzklappe jetzt selbst intrinsisch strukturell kaputt ist oder einen Defekt hat, dann muss man die mit ersetzen. Da gibt's wieder die Variante, dass man die Klappe ersetzt und die Aorta oberhalb der Koronarien anschließt, oder aber, dass man einen kompletten Aortenwurzelersatz durchführt, diese sogenannte Bentaloperation, bei der wird an die Prothese, ans unterste Ende der Klappe eingenäht und das Ganze wird dann als Wurzelersatz gemacht und die Koronarien in dieses Komposit inseriert. Damit haben wir jetzt, glaube ich, so, was jetzt chirurgisch vorgegangen ist, das grundsätzlich durchdiskutiert. Sobald man dann in den absteigenden Teil der Aorta geht, gibt es die Variante, dass man den Bogen mit einer Frozen-Prothese macht, also dass man quasi den Bogen ersetzt chirurgisch und diese Prothese hat einen Stentkraft, der bis in den proximalen Anteil der Deszendenz geht, oder aber reine Pathologien im Bereich der thorakalen Deszendenz. Die sind mittlerweile Domäne der endovaskulären Versorgung, sodass man die mit Stentkrafts versorgen wird. Ich glaube, da wird der Christoph da mehr drüber sagen. außer es geht Kostengradversorgung. Dann muss man die ja heute immer noch operieren und das sind dann Operationen, die man über linksseitige Thorakotomie operiert.
Vielleicht sollte jetzt aus gefäßchirurgischer Sicht man noch ein wenig über die Patientenselektion reden für diese Eingriffe, weil man kann jetzt also sagen, dass normaler infrarenaler Aortenersatz mit einer offenen Operation ist von der Belastung her eigentlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Herzoperation. Also das ist, wenn die Herzfunktion gut ist, dann kann man ohne Probleme, ist der Stress für den Organismus, der eine infrarenale Aortenklemme auslöst, ist gut vertragbar. Und so ist, dass wir vor allem ein Konzept eher entwickelt haben, dass wir sagen, also jüngere Patienten, kardial gute Patienten, fittere Patienten profitieren eher von einer offenen Operation, obwohl die offene Operation ist eine größere Belastung für den Organismus darstellt. Der Krankenhaus ist etwas länger, die Rekonvaleszenz ist etwas länger, aber in der Regel ist es damit erledigt. Bei kränkeren Patienten, wo man einfach ein Risiko sieht, ein größeres, vor allem für kardiale Events ist das endovaskuläre Methode zu präferieren. Nur kurz zu den Methoden, wie man das offen operiert. Fangen wir mit dem einfachsten an. Also das wäre ein infrarenales Aortenaneurysma. Das ist vereinfacht gesagt die Exposition der Aorta. Das kann durch eine Laparotomie, also eine Öffnung des Bauchraumes von vorne oder auch von der Seite gehen und da wird eben dann die Aorta präpariert, es wird das Segment ausgeklemmt und das erkrankte Abschnitt durch eine, entweder durch eine Rohrprothese oder eine Y-Prothese ersetzt, schlicht und ergreifend. Bei diesen Operationen braucht man sich auch keine Sorgen machen über die Durchblutung von wichtigen Organen, weil das ist jetzt dann das Hauptthema, wenn die Ausdehnung des Aneurysmas weiter nach oben geht. Das bedeutet also, wenn zum Beispiel die Nierenarterien betroffen sind oder die Eingeweideschlagadern hat, dann bekommt das Ganze schon von der Komplexität eine andere Dimension, weil man dann eben unter Umständen Sicherheitsmaßnahmen treffen muss, um die Nieren zu schützen. Also organprotektive Strategien dann einsetzen muss und die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Wenn man jetzt dann Aneurysmen operiert offen, die entweder die Nierenarterien oder die Eingeweide mit einbeziehen, also juxtarenale, pararenale, thoracoabdominelle Typ 4 Aneurysmen, dann muss man sich eben über solche organprotektive Strategien Gedanken machen und die Komplexität des Eingriffs erhöht sich auch. Also man muss dann Nierenarterien und Eingeweidearterien muss man wieder dann reimplantieren in diese Prothese. Das ist technisch alles machbar und man hat da sehr viel gelernt dazu, aber es ist ohne Zweifel eine größere Belastung für den Patienten. Bei den endovaskulären Verfahren wird vereinfacht gesagt, das Aneurysma von innen geschient. Eine Y-Prothese wird fast eigentlich immer über die Leisten eingebracht und dann über ein modulares System, wie man sich das vorstellen kann, kann man sich am besten vorstellen wie eine Hose. Diese endovaskulären Prothesen sind ähnlich, die bestehen aber aus mehreren Komponenten, die dann zusammengebaut werden müssen im Patienten sozusagen. Und durch die neuen Entwicklungen gibt es jetzt eben auch maßgeschneiderte Prothesen, die Hauptkörper entsprechend an entsprechenden Positionen Löcher haben, durch die dann wieder Stentgrafts gesetzt werden, die dann eben in die Nierenarterien, in die Eingeweideschlagadern und so weiter gehen. So kann man dann eben auch auf endovaskulären Wege komplexere Aneurysmen behandeln. Diese Methoden werden schon sehr lange angeboten. Also diese endovaskulären Methoden haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt scheinbar weniger belastend sind, aber sie erfordern eine sehr rigorose Nachsorge. Und es sind häufig auch Reinterventionen notwendig, da Undichtigkeiten auftreten können an den Überlappungszonen, da es zu Knickbildungen kommen kann etc. Und das ist halt dann etwas, was die Patientenselektion sehr wichtig macht und das ist auch da ganz wichtig, mit dem Patienten das zu kommunizieren und ebenso den richtigen Zugang individuell für den Patienten zu finden. Also man könnte sogar von Präzisionsmedizin sprechen, wenn man so möchte.
Jetzt habe ich eine Frage, du hast gesagt Typ 4 Aneurysmen, da denke ich mir, es muss auch Typ 1, 2 und 3 geben. Ist das die anatomische Lokalisation?
Das ist die Ausdehnung des Aneurysmas, das ist eine Klassifikation, benannt nach dem Dr. Crawford. Der Pionier dieser Art von Chirurgie in den thoracoabdominellen Aortenaneurysmen, Typ 4 thoracoabdominelles Aortenaneurysma bedeutet, es beginnt am Zwerchfell und geht nach unten, vereinfacht gesagt, und es sind alle Eingeweidegefäße drinnen.
Und Typ 3 und 2 und 1?
Man kann es so sagen, dass ein thoracoabdominelles Aortenaneurysma beginnt eigentlich in der Höhe des Zwerchfells und geht dann in der Ausdehnung, je nachdem, einmal weiter hinauf und einmal hinunter in die Aorta, um es jetzt ganz einfach zu sagen. Ein Thema, was natürlich sowohl bei uns beiden eine Rolle spielt bei der Versorgung dieser Patienten, ist eben die Rückenmarksdurchblutung. Ich glaube, das muss man vielleicht auch noch ansprechen. Ein längeres Segment der thorakalen Aorta, der Brustkorbaorta, abgedeckt wird, steigt das Risiko einer Minderdurchblutung des Rückenmarkes, weil die Rückenmarksdurchblutung ist eine sehr, wie soll man sagen, ein sehr eigenwillig angelegtes System. Je größerer Abschnitt von der, vor allem thorakalen Aorta, im bestimmten Segment noch abgedeckt wird, umso höher ist das Risiko einer postoperativen Paraplegie.
Du bringst mich gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast doch gerade erwähnt, postoperative Nachsorge in Abhängigkeit von der gewählten Therapie. Wie schaut denn jetzt die postoperative Versorgung aus? Beginnen wir vielleicht wieder im Thoraxraum. Dominik.
Unmittelbar nach der Operation kommen gerade die Patienten, die offen operiert werden, alle auf eine Intensivstation. Die Dauer des Intensivaufenthalts ist abhängig von der Größe des Eingriffs und einfach, wie schnell ist der Patient vor dem Ganzen erholt. Da geht es einmal um engmaschige Überwachung, dass es zu keinen Nachblutungen kommt, dass keine neurologischen Auffälligkeiten bestehen. Gerade wie der Christopher erwähnt hat, Paraplegien sind ein Thema. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann kommen sie danach auf die herzchirurgische Normalstation, werden dort noch überwacht, Blutdruck eingestellt, gegebenenfalls, wenn sie klappenoperiert worden sind, auch noch Blutverdünnungen etabliert und erhalten dann alle noch, bevor sie das Krankenhaus verlassen, ein Kontrollcomputertomogramm. Damit man mal einen Ausgangsbefund hat, wie schaut das Ganze jetzt aus nach dieser Operation und oder Intervention. Und dann werden die in regelmäßigen Kontrollintervallen bei uns in der Aneurysmaambulanz nachverfolgt, haben dann immer zu den jeweiligen Kontrollterminen ein Computertomogramm und die meisten von ihnen auch eine Echokardiografie zur Überprüfung von Herzfunktion und Klappenfunktion.
Christoph, wie schaut es unter dem Zwerchfell aus?
Viele Patienten, die mit an der infrarenalen Aorta operiert werden, also die jetzt keine Organischämie während der Operation haben, brauchen postoperativ oft gar nicht auf die Intensivstation, sondern gehen dann in eine Art Aufwachbereich, in dem sie auch übernachten können, also sind relativ schnell wieder fit. Wenn die Patienten Hochrisikopatienten sind, wenn mit Organischämie bei der Operation zu rechnen ist, gehen diese Patienten in der Regel postoperativ auf die Intensivstation. Der Durchschnittsaufenthalt ist dort je nachdem so 1 bis 2 Tage, wenn alles gut geht. Nachsorge, fangen wir mit der offenen Operation an, ist es so, dass ein postoperativ einmal eine Computertomographie durchgeführt wird, um eine Bestandaufnahme zu machen, und wenn das in Ordnung ist und alles adäquat durchblutet ist, dann sind die Kontrollintervalle für eine Bildgebung werden zwischen 3 und 5 Jahren angesehen. Wir sorgen unsere Patienten sehr sorgfältig nach und wir sehen sie mindestens einmal im Jahr. Bei den Stentgraft-Patienten, bei den endovaskulär behandelten Patienten ist das etwas anders. Das hängt davon ab, ob jetzt unmittelbar postoperativ irgendwelche Endoleaks vorliegen. Das ist jetzt ein etwas komplexeres Thema, über das man sehr viel reden könnte, aber einfach gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass da Undichtigkeiten bestehen. Diese Undichtigkeiten können sein an den Verankerungszonen in der Aorta, aber auch in den Überlappungszonen von diesen Prothesen. Und rein anatomisch bedingt kann es sich der Aneurysmasack wieder füllen mit Blut über Gefäße, die schon ohne dies dort sind, aber die nicht exkludiert werden können, wie zum Beispiel Lumbalarterien, ja, oder die Arteria mesenterica inferior. Das heißt, wenn jetzt in der Abschlusskontrolle nach der Intervention man sieht, dass dort es zu einer Kontrastmittelaufnahme in den Aneurysmasack kommt von irgendeiner undichten Stelle oder einer anatomischen prädisponierten Stelle, muss man das halt immer wieder kontrollieren. Und je nachdem, wie der Befund aussieht, gibt es dann in unterschiedlichen Abständen CT-Kontrollen. In der Regel, wenn in der postoperativen Kontrolle alles in Ordnung ist, alles dicht ist und keine weiteren Probleme sind, erfolgt dann einmal im Jahr eine Kontrolle, eine CT-Kontrolle.
Wir haben ja vorher auch schon geredet über die medikamentöse präoperative Therapie, Blutdruckstabilisierung und Frequenznormalisierung habe ich mitgenommen. Ich nehme mal an, postoperativ wird das auch im Raum stehen. Gibt es noch andere Therapien. Gehen die Leute für eine Reha eigentlich? Das wollte ich auch fragen.
Also die Leute nach offenen Operationen, denen empfehlen wir alle Reha. Reha kann man sich in dem Zusammenhang so vorstellen wie ein Training unter ärztlicher Kontrolle. Wir verlassen das Krankenhaus, wir stellen schon im Krankenhaus den Reha-Antrag. Üblicherweise werden sie jetzt auch circa nach 4 bis 6 Wochen einberufen. Das ist auch gut, dass da ein gewisser Abstand ist. Zum einen haben sie dann nicht einen Hospitalismus, dass sie durchgehend im Krankenhaus waren. Und zum Zweiten haben sie sich auch von der Operation so weit schon erholt, dass sie in den Rehabilitationsmaßnahmen entsprechend einnehmen können. Das ist grundsätzlich empfehlenswert. Wir kontrollieren in etwas kürzeren Abständen als die abdominellen Aortenaneurysmen. Also bei uns ist nach 6 Monaten schon die erste CT-Kontrolle. Was, denke ich, wichtig ist, war, wie der Christoph erwähnt hat, dass es beide Technik, also sowohl offen chirurgisch wie auch interventionelle Verfahren können im Follow-up irgendwelche Themen haben, aber die sind teilweise unterschiedlich. Gerade bei den offenen Operationen ist, wenn man die im thorakalen Bereich operiert, eher oft das Thema, dass diese Patienten später dann irgendwo abdominell oder im absteigenden thorakalen Bereich Aneurysmen entwickeln können. Und da will man natürlich früh genug dran sein. Aber auch gerade die ersten CT-Kontrollen sind wichtig, um zu schauen, dass diese ganzen Anastomosenstellen nicht irgendwelche Pseudoaneurysmenentwicklungen darstellen. Bei interventionellen Verfahren ist was anderes. Da können Stents brechen, da können Stents undicht werden. Wir haben dennoch für uns beschlossen, dass wir bei allen Patienten einmal nach 6 Monaten ein Follow-up-CT machen, ganz unabhängig davon, was gemacht worden ist, damit wir einfach wissen in dieser frühen Phase, was passiert ist. Danach werden die Abstände länger. Bezüglich medikamentöser Therapie, Blutdruckeinstellung hast du schon gesagt, bei uns kommt noch etwas dazu, das ist Antikoagulationsmanagement. Das hat auch damit zu tun, was die Patienten alles dazu operiert bekommen haben, zum Beispiel wenn die jetzt eine mechanische Herzklappe dazu bekommen haben, dann müssen die mikromarisiert werden. Das hat jetzt mit einem Aneurysma per se gar nichts zu tun, aber gehört dann in diesem Komplex dazu, dass das entsprechend gemanagt und kontrolliert wird. Ansonsten gibt es jetzt keine spezifische Therapie. Thrombozytenaggregationshemmung verschreiben wir routinemäßig, damit sich nicht irgendwelche Blättchen dort anlagern können. Aber es gibt jetzt nicht irgendwas, was man jetzt noch zusätzlich machen kann oder tun kann, um diese Aneurysma-Entwicklungen vorzubeugen oder auch in der postoperativen Nachbetreuung jetzt viel zu verhindern, abgesehen davon, dass man im Blutdruck und Herzfrequenz entsprechend kontrolliert. Natürlich gibt es auch in dem Bereich immer wieder mal Entwicklungen. Es hat Empfehlungen gegeben, mal zeitlang von Antibiotika, von Proliferationshemmern. All das hat sich aber nie wirklich in einen echten Benefit in einer großen klinischen Studie umsetzen lassen, sodass es jetzt keine klaren Empfehlungen gibt, da irgendwas Zusätzliches zu verschreiben.
Das, was ich auf jeden Fall den Patienten, meinen Patienten empfehle, ist ein möglichst aktiver Lebensstil nachher. Wir empfehlen eben auch eine Reha nach dem Eingriff und das ist ein analoges Vorgehen eigentlich. Was man vielleicht noch erwähnen muss, das Thema der Antikoagulation, das ist bei uns jetzt eher nicht erforderlich, eine wirkliche Antikoagulation, aber Patienten mit einer offenen Operation sind, also jetzt, wenn sie keinen anderen Grund dafür haben, in der Regel auf einer Thrombozyten-Antiaggregationstherapie, also mit einer Monotherapie. Patienten, die komplexe Stentkrafts haben, sind relativ lange auch doch noch auf einer dualen Antiaggregation. Das ist natürlich für eine gewisse Zeit. Das ist auch noch ein Unterschied. Aber im Wesentlichen führen wir die Operation deswegen durch, damit die Patienten nachher wieder an einer Normaltätigkeit nachgehen können. Also dass man eben nicht sagen muss, sie dürfen nichts mehr Schweres heben, sie dürfen nicht dies und das tun, weil sonst könnte ihr Aneurysma platzen.
Ich nehme mit, es ist sehr komplex. Es gibt nicht eine universelle Lösung für den Thoraxraum und auch nicht einen für den Bereich unter dem Zwerchfell. Es ist sehr individualisiert, du hast schon gesagt, personalisierte Medizin. Es gibt zig verschiedene Operationstechniken, die von extrem vielen Faktoren abhängen und die Therapie hört nicht auf mit der Operation, das nehme ich auch mit. Und damit bedanke ich mich bei euch beiden.
Danke.
Wir sagen danke.
Sie hörten Dr. Christoph Österreicher im Gespräch mit Dr. Christoph Domenik und Dr. Dominik Wiedemann zum Thema chirurgische Therapie von Aneurysmen. Stethoskop. Medizin zum Nachhören.